Liebe Gemeinde, wir wissen, denke ich, was ein Okular ist. Hat in der Schule vielleicht, der Teil eines optischen Systems, zum Beispiel eines Fernglases, das den Augen am nächsten ist, also die Linse, die vor die Augen kommt. Oculi, das sind die Augen im Lateinischen. Und der heutige Sonntag hat seinen Namen aus dem Vers 14 vom Psalm 25, meine Augen, Oculi, sehen stets auf den Herrn. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen, betet David. Das ist eigentlich verrückt, oder? Also wenn wir im Wald unterwegs sind und haben den Fuß in einer Brombeerschlinge verfangen oder in einem Netz, dann schauen wir natürlich nach unten, also wo der Fuß ist, und sehen zu, dass wir den rauskriegen. Und wenn wir Probleme haben, dann schauen wir auf die Probleme, also nach unten sozusagen. Auf das, was uns nach unten zieht, was uns zu schaffen macht, was uns Angst macht. David scheint verrückt zu sein. Er verrückt seinen Blick. Er wechselt die Perspektive. Er schaut nicht nach unten, wo das Problem ist, sondern nach oben zu dem, der die Lösung hat. Das ist sein Geheimnis. Er schaut nach oben. Gott hat die Lösung. Er erwartet Hilfe von oben. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. David hat etwas entdeckt, nämlich der Blick nach oben macht frei von der Gefahr von unten. Der natürliche Verstand fragt, ist das nicht verrückt? Nein, so wird es zurechtgerückt. Bei Gott ist eben manches umgekehrt. Und deshalb fordert die Bibel immer wieder auf, kehrt um. Macht Umkehr. Also, worauf schauen wir? Was ist unser Fokus? Worauf richten wir sozusagen unser Fernglas? Ich sage jetzt nicht, was ich sehe. Also was ziehen wir uns ran? Unser Fernglas ist heute sozusagen der Fernseher oder das Internet. Und damit ziehen wir uns alles Mögliche ran. Das, was in der Welt so abgeht. Das, was andere uns vormachen. Das, wovon andere wollen, dass wir es glauben. Also was ziehen wir uns ran? Damit verbunden, was ziehen wir uns alles rein? Worauf richten wir unsere Augen? Auf die Probleme oder auf den, der die Lösung hat? Auf die Lage, wie sie jetzt ist, oder auf den Herrn der Lage? Auf das, was Menschen tun oder die Mächte der Finsternis? Oder auf das, was der Herr tut und was er tun will und tun wird, was er vorhat. Nein, Christen sind nicht die besseren Politiker oder Mediziner oder Umweltschützer oder sonst was, bloß weil sie fromm sind. Was wäre denn das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Eigentlich nur eins. Sie wissen um den einzigen und wahren Gott, der sich in der Bibel und vor allem in Jesus Christus zu erkennen gibt und dem Heiligen Geist heute nahe ist. Diesem Gott vertrauen Sie. Und zur Ehre dieses Gottes leben Sie oder sollen Sie leben. Das ist alles. Und das ändert alles. Das ändert alles. Wenn wir Christen doch unser Alleinstellungsmerkmal einmal annehmen und ernst nehmen würden, dann hätten wir einen anderen Blick. Nämlich zuerst den Blick auf den, der alles unter Kontrolle hat. Und wenn das klar wäre, dann würden wir alles in einem anderen Licht sehen. Und deshalb würden wir auf gewisse Geschehnisse ganz anders reagieren als der Rest der Welt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Er hat alles in der Hand. Er wird handeln, wann und wie auch immer. Ich richte mich auf den Gott aus, der über alles Herr ist, der über alles der souveräne Herr ist. Und dann frage ich, wo ist er in dem allen, was jetzt geschieht? Wo ist er? Was sagt er dazu in seinem Wort, in der Heiligen Schrift? Vielleicht auch mal in einem aktuellen prophetischen Wort, das Licht gibt. Wie sieht er das? Was hat er vor? Er ist doch Gott. Er weiß doch alles. Er kann doch alles. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ihm und seiner Souveränität ordne ich mich unter. Von ihm erwarte ich alles und gewinne so auch Klarheit, was jetzt meine Aufgabe ist und was nicht. In den letzten Tagen sind mir einige Bibelworte wichtig geworden, die ich einfach mal hier teilen möchte. Ich denke, sie könnten uns helfen, unsere Augen auf Gott zu richten. Wenn Gott tatsächlich Gott ist, also der oberste Souverän, dann kann er doch frei tun, was er will, oder? Ist das so? Dann muss und wird er doch niemanden um Genehmigung oder Zustimmung bitten für das, was er tut und vorhat. Und wenn das stimmt, dann gilt wohl tatsächlich, was Hiob von ihm bekennt. Hiob, dem selber alles andere als gut geht. Und von ihm lesen wir in Hiob 12, hören Sie mal zu. Er, Gott, vergrößert die Nationen und vernichtet sie. Er breitet die Nationen aus und führt sie weg. Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand. Hast du das mal gehört? Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in pfadloser Einöde. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er macht sie umherirren wie einen Betrunkenen. Als ich das las, konnte ich nicht verhindern, dass vor meinem inneren Auge Russland und die Ukraine und Wladimir Putin auftauchten. Ist er verwirrt oder sind wir es oder sind es alle? Ich selber muss gestehen, auch bei den weltweiten Reaktionen auf diesen Angriff gehen in meinem Inneren rote Warnlampen an. Ich kann das jetzt schlecht in Worte bringen, aber die Frage steht, was manifestiert sich da eigentlich? Worauf läuft das hinaus? Was wird da vorbereitet? Vielleicht versteht mancher, was ich meine. Jedenfalls ist die Lage wohl komplizierter und vielgestaltiger, als wir denken. Und neben dem Krieg, der mit Waffen geführt wird, tobt ein Propagandakrieg. Und zwar ebenso bei uns, wir sind mittendrin und weltweit. Propagandakrieg, das heißt gezielte Information oder Desinformation als Munition. Manipulationen in einem diabolischen Ausmaß. Ein teuflisches Schachspiel um Einfluss und Macht. Menschenleben oder gar Menschenrechte oder vielleicht noch das Wohl der vielen spielen dabei kaum eine Rolle. Und es sind mehrere, die dieses Spiel spielen, nicht nur einer, es sind mehrere. Und von der Bibel her könnten wir wissen, es sind nicht nur menschliche Akteure. Dahinter stehen auch geistliche Mächte. Das Ganze ist auch Ausdruck eines geistlichen Kampfes. Wir müssten da mal einen Blick dafür gewinnen. Und die, die sich als Herren der Welt verstehen und aufführen, sind mehr oder weniger auch nur Figuren auf einem Schachbrett. Und doch steht über dem allen Gott. Auf ihn schauen wir, auch wenn wir das alles jetzt nicht verstehen und auch nicht sehen. Warum er etwas zulässt oder geschehen lässt, das wissen wir als Menschen nicht und können wir als kleine Menschen nicht wissen, es sei denn, Gott selbst zeigt es. Aber wenn schon Menschen ihre Pläne verfolgen, dann doch wohl Gott erst recht, oder? Gott ist nicht planlos, niemals. Und auch die, die ihm widerstehen, sind unter seiner Kontrolle. Ein Gedankenspiel. Angenommen, wir hätten alles viel früher gelebt. Und wir hätten damals schon das Agieren der damaligen Weltmächte und ihrer Führer, der Großmächte im Fernsehen und im Internet und in der Presse verfolgen können. Also Ägypten und den Pharao, das Land Assyrien und Sanherib, der Führer, oder Nebukadnezar oder Kyros von Babylon und Persien. Ich bin mir sehr sicher, wir hätten damals über diese Herren genauso gedacht und geredet, wie wir heute über Putin oder Biden oder Trump oder Mr. X denken und reden. Ganz genauso. Und doch zeigen die Propheten, wenn wir die lesen, eindeutig diese Weltherrscher, diese unmöglichen Typen, mussten Gottes Pläne ausführen. Sie waren wie Werkzeuge in der Hand Gottes. Aber da braucht's Offenbarung, da braucht's die Propheten, die einem das sagen können. Und was sagt Jesus Christus? Nächste Bibelstelle. Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten oder Gerüchte über Kriege. Das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ja, diese Aussage ist eine Zumutung. Vor allem dieses Muss. Es muss geschehen. Das verstehen wir nicht. Das verstehen wir nicht. Aber aus irgendeinem Grund, ich denke, es hängt mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen. Aus einem gewissen Grund darf und wird sich das Böse noch einmal entfalten, voll entfalten, ehe Gott alles gut macht. Bevor Gott zeigt, was er kann und wie er diese Welt ursprünglich gemeint hat und sie erneuert, davor zeigt der Teufel noch einmal, was er kann und versucht, möglichst viel kaputt zu machen. Und doch kann auch der Teufel und können seine Helfer nicht tun, was er will. Die Offenbarung zeigt, die Dinge werden vom Himmel her ausgelöst. Und sie werden auch vom Himmel her räumlich und zeitlich begrenzt. Der Teufel ist nur ein Hund an der Leine. Die hat eine gewisse Länge, das verstehen wir auch nicht, aber irgendwann ist Schluss. In der letzten Bibelstunde haben wir über die vier apokalyptischen Reiter in Offenbarung 6 gesprochen. Man kann das gern noch nachlesen oder nachhören, auch auf CD. Das ist möglicherweise viel aktueller, als wir denken. Aber dort und auch an anderen Stellen wird deutlich, der Himmel sagt, wann etwas geschieht und geschehen darf oder geschehen muss und wie lange. Ihr werdet von Kriegen und Gerüchten über Kriege hören, sagt Jesus. Das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und es kommt noch merkwürdiger, denn Bibelkenner haben längst gemerkt, dass ich in dem Zitat ja etwas ausgelassen habe. Nämlich die Anweisung, die Jesus gibt, genau in dieser Lage. Er gebietet nicht, demonstriert und betet für den Frieden. Das sagt er nicht. Er verbietet es auch nicht, aber es ist nicht seine Anweisung, sondern er gebietet, seht zu, gebt Acht, erschreckt nicht. Macht kein Geschrei drum. Lasst euch nicht in Schrecken versetzen. Ihr werdet von Kriegen und Gerüchten über Kriege hören. Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Wie kommt Jesus dazu, so etwas zu sagen? Nun, wir erschrecken meist über unvorhergesehene Dinge, die uns überraschen, die ganz plötzlich kommen. Wir hatten es nicht am Schirm, dann erschrecken wir. Jesus hat angekündigt, was kommt. Wer ihm glaubt, ist also vorbereitet. Tatsächlich sagt er, wir sollen unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus nicht auf die schrecklichen Ereignisse richten, sondern wir sollen vor allem darauf achten und uns darum kümmern, dass wir nicht erschrecken, dass wir nicht in Panik und Furcht geraten. Seid und bleibt nüchtern, sagt er. Geratet nicht in Hysterie. Gott hat es unter Kontrolle. Und ihr seid nur im Frieden, wenn ihr mit Gott und seinem Willen übereinstimmt. Nur dann. Ihr seid nur sicher, wenn ihr euch in seinem Willen befindet. Die Welt ist nicht sicher. Das war sie noch nie. Sicherheit gibt es nur in Gott selbst. Aber da geht es nicht nur um euer irdisches Leben. Geht um viel mehr. Euer irdisches Leben könnt ihr verlieren. Und irgendwann werdet ihr es verlieren und es wird sich eine Ursache dafür finden, garantiert. Es geht aber doch um das ewige Heil. Seht zu, dass ihr darin gewiss seid. Nur das Ewige kann nicht erschüttert werden. Alles andere wird erschüttert, sagt die Bibel ganz klar. Alles andere wird erschüttert. Nur das Ewige und das, was Gott gibt, bleibt und kann nicht erschüttert werden. Auch jetzt schon, was er gibt, kann nicht erschüttert werden. Und dieser Friede, der im Himmel herrscht, der will jetzt schon unsere Herzen erfüllen. Und damit sind wir bei der dritten Bibelstelle, auch der letzten. Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert und sei auch nicht furchtsam. Jesus hinterlässt Frieden. Das ist sein Vermächtnis, das ist sein Testament sozusagen. Und dieser Friede kommt aus der Versöhnung mit Gott, aus der Vergebung der Sünden, aus einem guten Gewissen. Und das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann, auch in Friedenszeiten nicht geben kann. Der Friede, den die Welt gibt, der wird ausgehandelt. Der ist manchmal sogar erzwungen und wird manchmal durch gewisse Unterdrückungsmaßnahmen aufrechterhalten. Er ist äußerlich. Und er ist von den Umständen abhängig. Und er ist vergänglich. Und er ist alles andere als selbstverständlich. Das wird uns ja gerade wieder schmerzlich bewusst. Gottes Frieden ist ein Geschenk. Und auf dieses Geschenk ist Verlass, und zwar ewig, für immer. Garantiert. Das neutestamentliche Wort für Frieden kann definiert werden als der ruhige Zustand einer Seele, die sich ihrer Erlösung durch Christus sicher ist und daher nichts von Gott fürchtet und mit ihrem irdischen Los zufrieden ist, ganz gleich welcher Art es ist. Und diese Gabe, diesen Frieden können wir von Jesus empfangen und sollen wir von Jesus empfangen. Wir dürfen darum im Gebet bitten und in der Seelsorge ausräumen, was diesen Frieden hindert. Und dann dürfen wir uns diesen Frieden nicht wieder rauben lassen, auch nicht durch Not und Krieg. Und so haben wir hier wieder einen ganz ähnlichen Befehl von Jesus wie vorhin schon und an vielen anderen Stellen. Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz lasse sich nicht erschüttern und durcheinanderbringen. Euer Herz fürchte sich nicht, sei nicht furchtsam, gebe nicht der Verzagtheit Raum. Mit anderen Worten, schaut nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern richtet euer Fernglas auf den Herrn. Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Gottes Verheißungen stehen. Er wird sie erfüllen. Er wird sie erfüllen. Aber unsere Verantwortung ist, unseren Fokus auf ihn und sein Tun zu richten. Und nicht auf das Tun und die Absichten des Teufels oder der Menschen. Unseren Fokus auf Gott richten, dazu hilft übrigens Anbetung, deshalb ist die so wichtig. Oculi, da geht es also um unsere Augen. Wohin sehen sie? Und die Frage ist umso wichtiger, desto schwieriger die Zeiten sind und werden. Und die werden nicht einfacher, da sollten wir uns bitte keine Illusionen machen. Umso wichtiger ist nun, dass unsere Blickrichtung stimmt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Dieser Herr, Gott, ist souverän und er regiert. Dieser Herr, Gott, führt seinen Plan aus und er bringt die Welt zum Ziel. Und das erreicht uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Auf den Herrn schauen, der uns nahe ist und im Kommen ist. Und da ruft Jesus uns zum Vertrauen, nicht zur Angst, zum Vertrauen. Und Jesus gibt uns seinen Frieden. Und damit kann man heute und auch in Zukunft leben. Damit kann man sogar sterben und ewig leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Höher als unsere Vernunft und das, was hier abgeht. Dieser Friede bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wie kann man in diesen Tagen beten? Das Beste sind immer noch die Gebete der Bibel, wenn wir sie uns als Muster nehmen, etwa das Vaterunser. Ein Gebet, was, denke ich, jetzt sehr gut passt, ist der Psalm 46. Und so lade ich ein, dass wir beten mit Psalm 46 und nach Psalm 46.
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
Herr, wir sind aufgewühlt. Die Völker sind aufgewühlt. Neue Nöte tun sich auf und kündigen sich an. Viele, auch wir, fürchten uns. Du willst es anders. Wir können es anders, wenn wir auf dich sehen und dir vertrauen. Hilf uns dazu durch deinen Geist. Lass Hilfe werden für die Menschen in Not. Und hilf denen, die ihnen helfen wollen.
Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen.
Herr, deine Gegenwart ändert alles. Zeige uns, wo du gegenwärtig bist. Lass in den Gebieten des Krieges Inseln des Friedens entstehen, in denen neue Zuversicht und Vertrauen wachsen. Mache deine Gemeinde in der Ukraine und auch in Russland zu einer Stätte deiner Gegenwart, in der Menschen dich erfahren.
Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen. Die Erde schmilzt dahin. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.
Wir sehen Gewalt. Was fest schien, wankt. Lass uns bald deine Macht sehen. Wir sehnen uns danach, dass Kriege endgültig der Vergangenheit angehören, dass du Gewehre zerbrichst, Raketen zerschlägst und Panzer mit Feuer verbrennst. Lass dein Reich kommen. Lass den Frieden kommen, den nur du, Jesus, schaffen wirst, wenn du wiederkommst. Du bist der Friedefürst, du bist der Friede.
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin, erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Bitte hilf uns, frei zu werden vom Trommelfeuer der Propaganda und der Schreckensmeldungen. Hilf uns, vor dir still zu sein und deine Souveränität und Herrschaft anzuerkennen. Führe uns zur Übereinstimmung mit dir. Dann sind wir unter deinem Schutz. Aus dem Sein vor dir lass auch ein neues Tun erwachsen. Ein neues Tun, das dich ehrt und den Menschen in den vielfältigen Nöten hilft. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.